Think Tax. Legal Insights zu Unternehmensstrukturen und Steuern.
Nichts wegen der Steuer, aber auch nichts gegen die Steuer.
Nur zwei Dinge auf dieser Welt sind uns sicher: der Tod und die Steuer.
Steuern sind zwar nicht alles, aber ohne Steuern ist alles nichts.
Hallo zusammen. Willkommen zu einer neuen Folge von ThinkTax. Mein Name ist Matthias Uhl. Ich bin heute hier im Studio mit Florian Mack. Hallo Florian, ich grüße dich.
Ja, hallo Matze. Freut mich, dass wir hier gemeinsam einen Fall vorstellen dürfen.
Absolut. Was hast du uns denn mitgebracht?
Ja, also wir gehen erstmal in den Startup-Bereich und schauen uns da das Thema Mitarbeiterbeteiligung an. Es ist ja klassischerweise so, und das ist auch das Warum der heutigen Folge, dass die Startups eben meistens kein hohes Gehalt zahlen können, gerade am Anfang, und so eine Beteiligung an dem Unternehmen eben auch als Leistungsanreiz und Motivation für die Mitarbeiter dienen kann. Jetzt haben wir einen Sachverhalt, wir haben eine GmbH, wir haben da die Gründer beteiligt mit 70%, wir haben strategischen Investor, sagen wir mal 15%, und haben noch ein paar Prozent übrig, die jetzt eben für Mitarbeiterbeteiligungsprogramme genutzt werden sollen. Und Matze, da spiele ich dir den Ball zu. Es gibt ja zwei Unterschiede, einmal die echte und einmal die unechte Mitarbeiterbeteiligung.
Absolut richtig, ja. Was ist es denn, die echte, und was ist die unechte Mitarbeiterbeteiligung? Das echte ist eigentlich ganz einfach. Ich habe was in der Hand, das ist der Geschäftsanteil an einer GmbH. Ich bin also Gesellschafter, oder die Aktien einer Aktiengesellschaft. Da sprechen wir von sogenannten echten Beteiligungen. Unechte Beteiligungen sind die, wo ich keinen echten Anteil in der Hand habe, aber so behandelt werde, als ob ich eine Aktie, als ob ich einen Geschäftsanteil hätte. Was man auch noch manchmal sieht, sind so stille Gesellschaften, also ich Beteiligung als stille Gesellschaft an einer Gesellschaft. Das hat sich aber bei uns in Deutschland nicht so wirklich durchgesetzt. So viel mal so grob zur Differenzierung. Springen wir mal direkt rein in die echte Beteiligung. Also in unserem Beispielsfall, ein Mitarbeiter soll an der GmbH echt beteiligt werden. Er bekommt harte, echte Geschäftsanteile. Das ist erstmal gut für den Mitarbeiter. Er ist ein total echter Gesellschafter, bekommt den Geschäftsanteil, hat die üblichen Stimmrechte, Gewinnbezugsrechte. Er sitzt also mit am Tisch. Der Gesellschafter hat ein jederzeitiges Auskunfts- und Einsichtsrecht. Das ist der 51a GmbH-Gesetz. Und er darf natürlich mitstimmen. Das kann funktionieren in der Praxis, wird aber ein bisschen schwieriger, wenn wir da 20, 30, 40 oder vielleicht sogar mehr Mitarbeiter mit echten Anteilen am Tisch haben. Und wir müssen auch immer noch Vorsorge dafür treffen, was passiert eigentlich, wenn einer ausscheidet, muss ich ihm ja irgendwie idealerweise den Anteil wieder abnehmen können, natürlich gegen Kohle. Aber das sind so die Themen, die wir mit den echten Anteilen haben. Wie ist das denn steuerlich eigentlich, wenn ich so als Mitarbeiter einen Anteil an der GmbH habe? Was bedeutet das denn, wenn ich Geld beziehe laufend aus den Gewinnen oder wenn ich dann den Anteil verkaufe, loswerde?
Vorab oder vor die Klammer gezogen, diese klassische Gesellschafterstellung ist ja was es schon seit Jahrzehnten, also das ist was es gibt und was jetzt kein neues Vehikel ist quasi. Von daher sind da die Rechtsnormen auch relativ klar und der Rahmen klar gesteckt. Lass uns vielleicht kurz mal auf die Gewinnausschüttung eingehen. Du hast ja kurz angeteasert. Einkünfte aus Kapitalvermögen habe ich da als Gesellschafter, Paragraph 20. Das heißt, das Ganze ist zu versteuern mit der Kapitalertragssteuer in Höhe von 25%. Ja, wenn ich jetzt aber mich dazu entscheide, die echte Beteiligung zu verkaufen, dann kommt es ein bisschen drauf an, wie meine Beteiligungsquote ist. Gehen wir mal davon aus, ich habe eine Beteiligungsquote unter 1%, dann habe ich auch hier Einkünfte aus Kapitalvermögen zu versteuern mit der Abgeltungssteuer respektive dem Kapitalertragssteuersatz in Höhe von 25%. Wenn ich jetzt über 1% liege, dann wird hier quasi diese Beteiligung in gewerbliche Einkünfte umqualifiziert. Ja, man spricht hier von einer Beteiligung im Sinne des Paragraph 17 ESTG. Ich halte also diesen GmbH-Anteil im Privatvermögen, und dann ist das Ganze zu versteuern mit dem Teileinkünfteverfahren, was zur Rechtsfolge dann eben kommt, dass ich 60% versteuern muss mit meinem persönlichen Steuersatz von bis zu 45%. Das einmal grob abgesteckt, die steuerlichen Rechtsfolgen bei einer echten Mitarbeiterbeteiligung. Ja, Matze, und dann kommen wir doch, weil das ist ja auch das eigentliche Thema, dass wir die unechte uns anschauen wollen, auch genannt die virtuelle Beteiligung. Und vielleicht kannst du da einmal zwei, drei Stichpunkte zum rechtlichen Rahmen bringen.
Sehr gerne. Also Stichwort virtuell, sehr gut, das habe ich vorhin noch gar nicht gesagt. Virtuell, als ob wir also Gesellschafter sind, so werden die Mitarbeiter gestellt. Wie funktioniert das Ganze in der Praxis? Es wird ein Vertrag geschlossen, manchmal direkt zwischen der Gesellschaft, also unsere GmbH und dem Mitarbeiter, oder das Ganze wird über so ein virtuelles Mitarbeiterbeteiligungsprogramm, das ist so AGB-ähnlich, festgelegt und jeder, der daran teilnimmt, bekommt so einen Beitrittsvertrag oder ähnliches. Wie sieht es denn aus? In so einem Vertrag ist dann geregelt, der Mitarbeiter kriegt eine bestimmte Anzahl an virtuellen Anteilen, entweder auf einen Schlag oder ratierlich über die Jahre hinweg. Da sind der Flexibilität alle Grenzen offen und man kann natürlich auch das sogenannte Vesting regeln. Das heißt, man läuft erst dann in den Wert einer virtuellen Beteiligung rein, wenn man auch eine gewisse Zeit dabei war, weil es soll ja am Ende des Tages derjenige belohnt werden, der auch der Company hilft, sie groß macht und dann soll er auch ordentlich profitieren. Dann haben wir wieder, wie bei einer echten Beteiligung, auch die Frage, es soll ein Mitarbeiter am laufenden Gewinn beteiligt werden, also wenn die Gesellschaft 1 Million Gewinn macht im Jahresabschluss, soll er was davon haben. Oder soll er nur in einem sogenannten Exit-Fall partizipieren, also wenn die Gesellschaft komplett verkauft wird oder überwiegend verkauft wird? In der Praxis ist es oft so, dass die laufende Beteiligung am Gewinn nicht so richtig eingeräumt wird. Warum? Weil auch unter den Arbeitsverträgen oft eine Bonusregelung vorhanden ist oder Tantieme-Regelung. Wenn der Mitarbeiter bestimmte Ziele erreicht, meistens persönliche Ziele, dann kriegt er ja auch nochmal einen Bonus. Ist ja auch so bei uns. In der Kanzlei, ja, da gibt's ja auch was, wenn man gut performt. Und dann haben wir die zweite Ebene und das ist der Regelfall, ein Exit-Erlös, wo ich dann auch Geld kriege, wenn das Unternehmen verkauft wird als Mitarbeiter. Ich werde also so gestellt wie ein Gesellschafter. Jetzt hast du vorhin erklärt, wie das ist mit der steuerlichen Seite, wenn ich echte Anteile habe. Wie sieht denn das jetzt aus, wenn ich virtuelle Anteile habe?
Ja, also ist ein krasser Unterschied, weil ich ja hier im Endeffekt aus dem Arbeitsverhältnis komme und der Gesetzgeber hier das Ganze auch als Arbeitslohn klassifiziert. Du hast es gesagt, ich habe ja vertraglich eine enorme Flexibilität bei diesem ganzen Programm und wir gehen mal davon aus, dass jetzt eben der Mitarbeiter sowohl am laufenden Ertrag, also per Gewinnausschüttung oder dann in dem Fall eben Arbeitslohn beteiligt ist, als auch beim Exit. Und hier ist es so, dass quasi bei beiden Fällen, sprich Dividenden und auch ein späterer Veräußerungsgewinn, wird quasi als Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit eingestuft und damit versteuert dann eben hier das Regelwert mit dem persönlichen Einkommensteuersatz. Vielleicht noch kurz ein Vergleich zum Kapitalerträgen ist natürlich hier der Vorteil. Jeder kennt es, hat bei seiner Bank, bei seinem Broker einen Werbungskostenpauschbetrag, Sparerpauschbetrag, der ist 1.000 Euro und bei Zusammenveranlagung 2.000 Euro. Damit sind quasi die Kosten, die im Zusammenhang mit dieser Beteiligung entstehen, abgegolten. Hier ist es jetzt so, ich habe durch diese Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit die Möglichkeit, zunächst erstmal in unbegrenzter Höhe Werbungskosten geltend zu machen. Und das ist natürlich ganz interessant, beispielsweise, wenn ich hier vielleicht noch Finanzierungskosten habe oder andere Kosten. Und vielleicht noch ein Satz, auch ein Vorteil, wenn ich eben einen Arbeitslohn beziehe, dass ich hier über eine vertikale Verlustausgleichsmöglichkeit diese Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit verrechnen kann, beispielsweise mit einem Gewerbebetrieb oder mit anderen Einkünften, die ich erziele. Also auch hier auf Ebene des Mitarbeiters wesentlich flexibler. Gestatte mir vielleicht nochmal, dass wir kurz auf den Arbeitgeber schauen. Das ist eigentlich relativ schnell abgehandelt, weil der Arbeitslohn ist natürlich dann hier in dem Fall als Betriebsausgabe einzustufen.
Ja, das ist sehr wichtig und auch gut. Und das ist auch der Grund, warum er im Exit-Fall oft das Thema hat, die Exit-Vergütung ist ja nachher von der GmbH, von der Gesellschaft zu bezahlen. Und einer, der die GmbH kauft, wird es dann immer bei der Kaufpreisfindung berücksichtigen, weil diese Gewinne muss er ja dann noch auch an die Mitarbeiter bezahlen. Zusammengefasst, Florian, sprechen viele gute Gründe auf der einen Seite für die echte Beteiligung. Sie macht es aber in der Praxis meistens etwas komplizierter, vor allem bei GmbHs, notarielle Beurkundungspflicht für die Übertragung von Anteilen, dann die Gesellschafterrechte, insbesondere was die Teilhabe an Informationen angeht. Das möchte man jetzt vielleicht nicht unbedingt auch als Gründer oder Investor haben, dass hier 30, 40, 50 Leute die Geschäftsführung mit Einsichts- und Auskunftsrechten teilweise auch lahmlegen können, muss man so sagen. Die virtuelle Beteiligung, die unechte, ist unglaublich flexibel. Ich kann sie auch regeln, wie ich will, ob der Mitarbeiter nur an der Wertsteigerung ab heute partizipiert oder auch schon von Anfang an, weil immer wenn ich dem Mitarbeiter eine virtuelle Aktie oder einen virtuellen Anteil zuweise, partizipiert er ja schon auch an Werten. Das ist dann auch steuerlich oft die Frage. Was passiert denn dann eigentlich, wenn ich einen Wert überspiele? Wir wollen es hier gar nicht zu kompliziert machen, aber das sind die Themen, die wir alle so im Blick haben müssen.
ich meine, du hast es jetzt schon gesagt, es spricht wahrscheinlich schon viel aufgrund der Flexibilität erstmal für eine virtuelle Mitarbeiterbeteiligung, gerade im Startup-Bereich. Ich habe noch ein steuerliches Benefit quasi, was auch für die virtuelle Beteiligung sprechen könnte.
Immer her
damit. Das ist jetzt nämlich das Zukunftsfinanzierungsgesetz. Also wir gehen einmal in die Steuerpolitik. Das Ganze wird scharf geschaltet zum 01.01.24. Es gibt ja schon gewisse Steuervorteile für Mitarbeiterbeteiligung, die werden jetzt nochmal ausgeweitet. Da hat der Bundesrat zugestimmt im November 23 und naja, ich gehe noch mal einen Schritt davor. Wenn du jetzt deine Mitarbeiter eine Beteiligung einräumst, dann machst du das ja wahrscheinlich nicht mit einem Gegenwert zum gemeinen Wert des Unternehmens, sondern du überlässt ja in der Regel diese Anteile unentgeltlich beziehungsweise verbilligt. Und dann hast du quasi, wenn wir im Bereich des Arbeitslohns sind, in dem Moment, wo der Mitarbeiter das Recht eingeräumt bekommt, schon einen sogenannten Geldwertenvorteil zu versteuern. Und das ist natürlich in der Hinsicht nicht so fein, weil wir haben ja so ein bisschen Try-Income-Problematik, sage ich jetzt mal. Es ist im Endeffekt, was zu versteuern, ohne dass irgendwo ja dann schon was generiert wurde. Und deshalb hat der Gesetzgeber zwei Bausteine noch kurz zum Abschluss abgerundet. Das ist einmal ein Freibetrag, der wurde erhöht, jetzt auf 2.000 Euro im Bereich dieser Geldwertevorteile. Da gibt es noch eine Haltefrist von 3 Jahren, die man beachten muss. Das andere ist die sogenannte aufgeschobene Besteuerung. Für Sie technisch sind wir im Paragraph 19a des Einkommensteuergesetzes. Gibt verschiedene Voraussetzungen für kleine und mittlere Unternehmen und dann habe ich die Möglichkeit, diesen Geldwertvorteil spätestens nach 15 Jahren oder eben dann beim Verkauf erst der Besteuerung zu unterwerfen. Ja, und da vielleicht auch nochmal die Zukunft oder einen Ausblick zu geben, es ist so, dass andere Länder, beispielsweise Irland, Österreich, Spanien plant hier eine Erhöhung auf 50.000 Euro Freibetrag. Also man sieht, innerhalb der EU gibt es Länder, die diesen Geldwertvorteil oder diese Mitarbeiterbeteiligung massiv steuerlich subventionieren oder fördern. Und das ist natürlich was auch bei der Bundesregierung auf dem Plan steht. Und da schauen wir einfach mal, was kommt. Also meine Prognose ist, dass dieses Thema auch steuerlich in Zukunft auf jeden Fall noch attraktiver werden könnte.
Es muss auch. Also da ist Deutschland im internationalen Vergleich leider immer noch hinterher.
Ja. Absolut. Sehr schön. Ja, ich bedanke mich für die Fallgestaltung, für die Fallbesprechung. Hat Spaß gemacht und ich glaube, wir haben unseren Zuhörern und Zuhörern ein paar Argumente für die virtuelle Mitarbeiterbeteiligung geliefert, Matze.
Ich hoffe doch. War eine große Freude, Florian. Vielen lieben Dank.
Bis zum
nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.